Meine sehr geehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen beim Podcast des Kaiser Friedrich Museumsvereins. Willkommen bei den alten Meistern. Mein Name ist Michael Krieger und ich begrüße Sie zu unserer neuen Folge. In dieser beschäftigen wir uns mit einem ganzen Museum, genauer gesagt der Architektur eines ganzen Museums, nämlich dem Bode-Museum, dem ehemaligen Kaiser Friedrich Museum. Wie Sie schon richtig vermuten, heißt der Verein genau deswegen so, weil das Bode-Museum früher so eben hieß. 1956 wurde das Museum durch Johannes R. Becher, dem damaligen Kultusminister der DDR, in Bode-Museum umbenannt. Bereits 1945 wurde der Name des Museums in Museum am Kupfergraben geändert, weil man nach dem Zweiten Weltkrieg alle Bezüge zu früheren Herrschaften tilgen wollte. Erbaut wurde das Museum von 1898 bis 1904, also weitaus schneller als der Flughafen in Berlin, von Ernst von Ihne im Stil des Neoklassizismus. Neben der Skulpturensammlung findet sich in dem Bau auch das Museum für byzantinische Kunst sowie das Münzkabinett. Der ursprüngliche Name Kaiser Friedrich bezieht sich übrigens auf Friedrich III., der 1888 im Dreikaiserjahr nur 99 Tage lang auf dem Thron saß, bevor er verstarb und sein Sohn Wilhelm II. Kaiser wurde. Für das heutige Gespräch habe ich mir, wenig überraschend, einen Architekten eingeladen, nämlich Thomas Albrecht. Sein Büro Hilmer Sattler Architekten Alas Albrecht zeichnet sich für eine ganze Reihe von spektakulären und bekannten Bauten verantwortlich. Darunter so klanghafte Namen wie der städtebauliche Masterplan Potsdamer Leipziger Platz, das Ritz-Carlton Hotel in Berlin, das Museum Barberini in Potsdam und auch die Gemäldegalerie in Berlin. Auf letztere gehen wir in diesem Podcast auch noch ein. Willkommen, Herr Albrecht.
Grüß Gott.
Lieber Albrecht, zum Einstieg gibt es immer ein paar Gegenüberstellungen. Ich bitte Sie sich darum, sich ganz spontan für die eine oder andere Seite zu entscheiden. Erste Gegenüberstellung, Wiederaufbau Berliner Schloss oder Erhalt Palast der Republik?
Ganz klar Nummer eins.
Nächste Gegenüberstellung, Brutalismus oder Neoklassizismus?
Ja, sagen wir es mal so, was ist Brutalismus? Also wenn Sie den Architekten Louis Kahn als Brutalisten sehen, der ja sehr viel mit Beton gemacht hat, dann finde ich den sehr schön, sehr gut. Wenn es gut gemacht ist, kann Brutalismus was Tolles sein. Und Neoklassizismus auch. Also ich bin nicht, nur ist, das Problem ist, dass Brutalismus sehr gut gemacht sein muss. Mhm. Brutalismus braucht gutes Sonnenlicht. Also es ist einfach ein Unterschied, ob ich die Sammlung Meck anschaue, die eben in Nizza ist, die auch ein toller Betonbau ist, wo das Licht viel heller ist, oder ob ich an einem verregneten Dienstagnachmittag ein Institut der FU Berlin anschaue, was dann grau und schwarz ist. Mhm. Also
gehen Sie eigentlich lieber allein ins Museum oder lieber in Begleitung?
Ach, ich gehe eigentlich beides. Also am liebsten gehe ich mit meinem Geschäftspartner Christoph Sattler ins Museum, weil wir beide wahnsinnig schnell durchgehen und das mehr oder weniger abchecken. Ich gehe aber auch gern mit meiner jüngsten Tochter Josephine, die 6 Jahre alt ist, weil man da ganz auf erstaunte Augen trifft, wenn man da die Bilder vorführt. Je nachdem, wie sich's ergibt. Ich gehe immer gern ins Museum.
Sehr schön. Herr Albrecht. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind am Sonntagnachmittag, schönes Wetter, nicht zu viele Touristen unterwegs und laufen Richtung Museumsinsel und nähern sich dem Bau von Ernst von Ihnen, nämlich dem Bode-Museum. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie dieses Gebäude sehen?
Also ich mache das wirklich jeden Samstag, gehe ich dahin.
Aber ich habe fast getroffen.
Ich bin Sonntag. Ja Mitglied im Kaiser Friedrich Museumsverein und darf deswegen da kostenlos rein. Ich gehe da sehr gerne hin, weil es eine wunderbare klassische Architektur ist, die sich eben auf diese Museumsinselspitze bezieht. Es war ja so, dass noch am nördlichen Ende eine Reiterstatue existierte, die leider nach dem Krieg nicht wieder aufgestellt worden ist. Aber die große Rundung und dieser triumphale Eingang mit den palladianischen Figuren, die sich gegen den Himmel abzeichnen, die Kuppel dahinter, ist einfach immer ein Genuss, auch wie dieses Haus aus den Wassern rauswächst, wie das eben auch in Venedig ist. Die Eingangssituation ist fantastisch, das große Entree mit der Skulptur aus Bronze von Schlüter, die den großen Kurfürst zeigt mit den beiden großen Treppen, die dann ein schönes Café erschließen mit einer hervorragenden Buchhandlung von König. Dann natürlich der Kameke-Saal mit den Schlüter-Figuren von der Kameke-Villa und dahinter die nachgebaute Kirchensituation, wo ich mir immer mit meiner Tochter den Luca della Robbia anschaue, den wir auch in Florenz gesehen haben. Also ein Museum, was in seiner Architektur extrem auf die ausgestellten Kunstgegenstände eingeht, wie man das eben in dieser im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts gemacht hat. Bayerisches Nationalmuseum ist ganz ähnlich. Da fühle ich mich sehr wohl, da gehe ich sehr gerne rein. Es ist ausgezeichnet belichtet. Und dann gehe ich gerne links zu den byzantinischen Kunstwerken, die also aus Ravenna kommen. Und dann geht's eine Etage weiter hoch in die numismatische Abteilung, wo die Münzsammlung vorliegt. Also ich gehe da sehr gerne rein, weil es interessante Räume sind, die sich ineinander verweben, die verschiedene Orientierungen haben, also nach innen, diese Kirche, dann nach außen die Fenster, die dann über den Kupfergraben oder die Spree schauen. Es ist jedes Mal ein Genuss.
Sehr schön. Gibt es neben den Prunkräumen, die Sie jetzt alle schon aufgezählt haben, vielleicht noch einen Raum, wo Sie sagen, der gefällt Ihnen auch aus professioneller Perspektive besonders gut?
Ja, das ist, glaube ich, die professionelle Perspektive, dass die Räume in diesem Falle so interessant sind. Man muss sich ja vorstellen, dass zu der Erbauungszeit die Menschen nicht verreist sind in dem Maße, wie das heute der Fall ist. Also, und die Museen waren eine Art Freizeitgestaltung im weitesten Sinne, so wie das Obergeschoss des Alten Museums einen Ausblick aus einem griechischen Tempel gibt. So will das Modemuseum die Menschen verzaubern und ihnen quasi eine Reise ermöglichen. Man muss sich auch vorstellen, dass in der Originalausstattung des Bode-Museums sehr viel mehr Kunstgegenstände, kunstgewerbliche Gegenstände auch hatte, also Teppiche und Waffen an den Wänden und Schränke und Vasen und alles. Und auch wenn dieser Ansatz heute gänzlich unmodern ist, ist er jetzt durch die vergleichsweise zu früher sparsame Einrichtung sehr angenehm und raffiniert gemacht. Und ich finde diesen Aspekt, den der Architektenkollege Ernst von Ihne damals bekommen hat, den hat er fabelhaft erfüllt. Und das bewundere ich zutiefst.
An Museumsbauten wird ja oft auch der Anspruch gestellt, dass sie eine Architekturikone sein sollen. Dabei denkt man zum Beispiel an Museumsbauten wie auch die Neue Nationalgalerie hier in Berlin von Mies van der Rohe oder eben das Guggenheim-Museum in New York von Frank Lloyd Wright oder auch den Louvre mit seiner modernistischen Pyramide in Paris, die damals ja sehr umstritten war, als sie gebaut wurde, ob man da das Ansichtsbild zu stark verändert. Und jetzt steht das Bode-Museum auch so ein bisschen, glaube ich, ikonografisch für die gesamte Museumsinsel. Sehen Sie das auch so?
Ja, das ist ein großes Problem der Architektur, also vor allem der modernen Architektur, dass sie ikonografisch sein will. Also Bode wollte das nicht, das sehe ich, während Mies das natürlich schon wollte. Er war ja auch ein klarer Mann des 20. Jahrhunderts, wobei ich ihm diese Berechtigung für dieses Museum auch absolut zuspreche, weil sie nach dem Urteil vieler Menschen das wichtigste Gebäude des 20. Jahrhunderts ist. Beim Louvre ist es natürlich auch so, dass dieser Neubau sich da nach außen sehr laut äußern sollte. Ich halte die Pyramide nicht für das beste Gebäude von IMP. Ich kenne viele Gebäude, ich habe 2 Jahre in Amerika gelebt, habe mir sehr viel von ihm angeschaut. Aber ich glaube, auch das Guggenheim-Museum ist als von der Museumssicht ein umstrittenes Museum. Also erstens mal ist es von dem entrauchungstechnischen und feuertechnischen sehr gefährliches Haus. Also das ist jetzt, was den normalen Besucher nicht interessiert. Man geht relativ schnell, weil man eben durch diese Abschüssigkeit nur diese verschiedenen Nischen wahrnimmt, was natürlich in den 50er Jahren ein toller Gag war. Aber ich glaube, dass ein Museum auch durchaus eine Normalität haben kann, wie das eben zum Beispiel bei den beiden Museen von Louis Kahn in New Haven der Fall ist, die einfach sich mehr oder weniger im Straßenraum befinden. Das ist ein Problem, wie gesagt, der modernen Architektur. Man will nicht im Chor singen, in einer Reihe, sondern man will Solist sein. Und das ist schwierig. Solist sein ist schwierig.
Wollen das die Häuser auf der Museumsinsel Ihrer Meinung nach, aus Solisten zu sein? Weil steht ja jedes auch sehr für sich, sowohl als Gebäude, wo sich
Ja.
natürlich ein Ensemble bilden, wo sich ja das Bode-Museum einfügt. Oder ist
Ja.
es so, dass man sie einzeln betrachten muss unbedingt? Oder ist es wirklich nur eins?
Ja, sie sind natürlich jedes für sich ein individueller Bau, aber sie haben natürlich schon verbindende Elemente. Also sie haben ja alle diesen Kalkstein, aus dem sie gemacht sind. Sie sind in der Höhe, gehen sie aufeinander ein und sie gruppieren sich ja alle hinter dem alten Museum, was ja der Ort dieses Baus ist, was sich wiederum zum Schloss orientiert, so dass durch diese städtebauliche Anordnung schon die zeitliche und auch die bedeutungsmäßige Hierarchie erkennbar ist. Und in diesem Ausdruck dieses Miteinander und leicht gegeneinander finde ich das sehr spannungsreich. Also es gibt wenig Ensemble, die so aufeinander eingehen wie diese Gebäude und gleichzeitig so eigens sind. Jedes Gebäude hat eine eigene Ausrichtung. Das Bode-Museum nach Norden, das Pergamon-Museum nach
Westen.
Westen und das alte Nationalgalerie und als Museum nach Süden. Das ist natürlich schon köstlich und der Chipperfield fügt sich im Grunde auch sehr gut ein an der Stelle. Das schätze ich sehr.
Absolut. Ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die UNESCO es auch zum Weltkulturerbe erklärt hat. Ist ja wahrscheinlich auch da eines der bekanntesten Weltkulturerbe in Deutschland, die Museumsinsel in Berlin.
Ja, klar, richtig, richtig.
Früher war es ja so, dass die gesamte Sammlung der alten Meister sich in dem Bode-Museum befand. Sie haben es gerade schon
Ja.
angesprochen, da gab es noch viel mehr als das, was heute zu sehen ist. Inzwischen ist ja die Sammlung räumlich aufgeteilt worden. Die Skulpturensammlung ist eben weiterhin im Bode-Museum, während die Gemälde ja in die Gemäldegalerie umgezogen sind, die ja von Ihnen entworfen worden ist. Ein neues Haus in Berlin an einem anderen Ort. Es ist ja eben auch nicht mehr so, dass man jetzt von der Skulptur raus und in die Gemälde reinfällt, sondern man muss sich ein Stückchen auf den Weg machen, zum Kulturforum nämlich. Wie sehen Sie das jetzt mal ganz unvoreingenommen, dass Sie der Architekt der Gemäldegalerie sind, diese räumliche Aufteilung?
Also die räumliche Aufteilung ist eine Idee, die schon aus dem 19. Jahrhundert stammt. Man hat schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gesagt, man braucht einen zweiten Museumsstandort. Es kann nicht alles an einer Stelle versammelt sein. Und dann hat sich ja ergeben, dass nach dem Zweiten Weltkrieg der Mauerbau kam und dann eben ein zentraler Ort gesucht wurde, der im Falle einer Wiedervereinigung auch nicht völlig unzentral liegt, wodurch man eben da auf dieses Tiergartenviertel gekommen ist, wo ja erst die Staatsbibliothek, dann die neue Nationalgalerie von Mies, die Philharmonie und dann eben diese Gutbrotbauten gekommen sind. Ich finde diese sogenannte Polyzentralität, also diese Vielzentralität, also an mehreren Orten zu sein, schon richtig, ist sinnvoll. Und natürlich war Dahlem ein schwieriger Ort, der eben nur sehr schwer besucht wurde und nach heutigen Tourismusansätzen überhaupt nicht geht, weil es einfach zu weit außen ist. So dass das natürlich schon sinnvoll ist. Ich meine, in London ist es ja auch so, dass da gibt es das British Museum und die Tate Gallery und die National Gallery sind drei verschiedene Standorte, die auch ähnliche Entfernung zueinander haben wie das Kulturforum von der Museumsinsel. In Paris ist es auch so, dass ja im Marais sehr viele Museen sind. Durch die Initiative von André Malraux wurde ja da eine Art Schutzgesetz erlassen in den 50er Jahren, dass alle Palais, die zum Verkauf stehen, in Museum umgewandelt werden können durch den französischen Staat, was auch passierte, sodass es im Grunde auch ein eigener Museumsstandort ist im Gegensatz zum Louvre. Also wir sind da in der allerersten Klasse mit diesen zwei Standorten.
Ist nichts
Ist
Ungewöhnliches.
nichts Ungewöhnliches.
Auch wenn sich manche Leute wünschen würden, dass es räumlich näher ist, vielleicht.
Ja, aber das ist auch New York. Schauen Sie, das Metropolitan Museum liegt auf der 75. Straße und das MoMA ist irgendwie in der 40. Also das sind auch diese Entfernungen.
Ist
Also
alles immer gleich weit weg, oder?
nein, ob
So
es jetzt
gefühlt?
ob es gleich ist, aber es ist relativ, es sind mehrere Standorte.
Ja.
Es sind mehrere Standorte.
Dann ist es so, genau. Ein immer wieder vorgebrachter Vorwurf an die Gemäldegalerie ist, dass der Zu- und Eingangsbereich die Piazza nicht attraktiv genug sei und deswegen auch Besucherinnen und Besucher die Gemäldegalerie meiden würden. Wie sehen Sie diesen
Das ist
Vorwurf?
richtig, das ist richtig. Das ist eine Tragödie, dass der Architekt Rolf Gutbrot eben 1964 diesen Wettbewerb gewonnen hat, indem er eine Piazzetta, also diese schräge Rampe, sich ausgedacht hat, die von einer Scheußlichkeit ist, die ihresgleichen sucht. Und tragischerweise haben wir ja seit dem Gewinn der Gemäldegalerie, seit also 1986, immer mit diesem Platz zu tun, der ja von eigentlich allen Leuten beseitigt werden will, weil er einfach furchtbar ist. Wenn man also andere Museumssituationen kennt, wie zum Beispiel die Uffizien in Florenz oder das British Museum oder National Gallery in London, die einfach einen attraktiven Vorplatz haben oder eine Wiese wie die alte Pinakothek in München, dann weiß man, dass das im Grunde nicht geht und dass das halt irgendwann abgerissen werden muss. Es ist nur so kompliziert, das abzureißen, weil da so viele technische Sachen dran hängen, dass das natürlich noch dauern wird. Aber die Geschichte ist eben so: Rolf Gutbrot gewinnt 64 den Wettbewerb. Nach 20 Jahren, 1984, wird das Kunstgewerbemuseum als erstes der 5 Museen fertig. Parallel eröffnet das Kunstgewerbemuseum in Frankfurt von Richard Meier. Und da ist selbst dem Blinden klar, dass diese Art von Architektur, um es gelinde zu sagen, überholt ist. Man hat aber inzwischen die Piazzetta auch schon im Rohbau gebaut und auch im Rohbau die Eingangshalle. Und für den Staat ist es wesentlich schwieriger, von einem Projekt zurückzutreten, als für was weiß ich, Mercedes-Benz, wenn sie was bauen. Und dann war eben unsere Aufgabe, nach dem Gewinn des Wettbewerbs zu sagen, ihr baut nach dem Rohbau, ihr überarbeitet den Rohbau der Eingangshalle und macht sie moderner. Dasselbe gilt für das sogenannte KKKB, Kupferstichkleidet Kunstbibliothek. Und ihr macht auch den Endausbau der Piazzetta fertig. Ja, das war unsere Aufgabe, das haben wir auch gemacht. Und dann wurde ein Teil der Eingangshalle abgerissen und der Übergang in unsere Gemäldegalerie hergestellt. Die damalige Politik konnte nicht diese Gutbrot-Geschichte komplett wieder rückgängig machen, weil man sich einerseits dann die Blöße gegeben hat, man hat einfach Unsinn gemacht und auf der anderen Seite steht nun mal das Kunstgewerbemuseum da, wo es steht. Also das ist eine lange Planungsgeschichte
Ja.
und es gibt halt manche Fehler, die kann man nicht so schnell wieder zurückrollen, aber es gibt verschiedene Ideen, das zu tun und eines Tages wird es auch kommen. Ich glaube nicht, dass die langfristig da also noch länger stehen bleibt.
Glauben Sie sich, dass da jetzt wird ein neues Museum hingebaut, das Museum des 20. Jahrhunderts von der Nationalgalerie, das siebte Haus dann schon in der Kollektion, dass das vielleicht noch mal etwas zünden wird zur Diskussion um diesen Ort?
Ja, das wird sicher dazu beitragen, dass noch mehr Leute diese Piazzetta abreißen wollen.
Lieber Albrecht, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie sich für den Kaiser Friedrich Museumsverein interessieren, dann treten Sie mit uns in Kontakt. Besuchen Sie auch gerne die Berliner Gemäldegalerie und das Bode-Museum. Wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.